Ein herzliches Willkommen nochmal von meiner Seite. Schön, dass ihr alle hier seid. Es gibt ja verschiedene mögliche Gründe, warum man zu einem solchen Abend kommt. Eine Möglichkeit ist, man gehört zu den Veranstaltern. Dann ist es natürlich auch naheliegend, dass man persönlich erscheint. Eine weitere Möglichkeit ist, man gehört zu den Mitgenommenen. Die sehen nicht mitgenommen aus, sondern die sind mitgenommen worden. Irgendjemand hat zu euch gesagt, komm doch mal mit. Und sie haben gesagt, wieso denn? Worum geht's denn da? Und der oder die andere hat gesagt, ist doch egal, komm doch mal mit. Wenn das für Einzelne hier im Raum der Fall sein sollte, ein besonderes herzlich willkommen. Ich wünsche ganz besonders, dass Sie von diesem Abend profitieren. Eine weitere Möglichkeit ist, dass Menschen kommen und zwar in bewusster Skepsis, weil sie sagen, ich bin mir gar nicht so sicher, was ich von all dem halten soll, aber ich will es mir zumindest mal anschauen. Das finde ich eigentlich eine ganz gesunde Einstellung. Ich finde, von Skepsis haben wir möglicherweise eher zu wenig. Skepsis ist ja die Fähigkeit, wenn mir jemand etwas sagt, zu dem, was er sagt, so einen Schritt auf Abstand zu gehen und zu sagen, ja, kann ja sein, aber nenn mir erstmal Gründe. Begründe das mal, was du sagst. Dann will ich mich vielleicht darauf einlassen. Das finde ich eine gesunde Einstellung, gesunde Skepsis. Kann ich verstehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die mit so einer gesunden Skepsis hier sind, sagen, was wird das wohl? Also zum Thema Stress lass nach, christliche Gemeinde, evangelischer Theologe spricht, was haben die bitteschön zum Thema Stress zu sagen? Wollen die mir etwa weismachen, komm zu Gott, dann hast du automatisch weniger Stress. Testfrage, haben Sie schon mal im Stau an einer völlig unnötigen Baustelle im Stau gestanden, lauter Autos um einen rum, die den Stau genauso unnötig finden und das Auto vor ihnen hatte einen christlichen Aufkleber hinten drauf. Hat sich der Autofahrer in diesem Auto anders benommen als die anderen Autofahrer? Also es stimmt schon, wenn Menschen sagen, na, was wollen mir denn die Christen ausgerechnet zum Thema Stress erzählen? Es stimmt schon, dass Christen nicht automatisch weniger Stress haben. Glaube ist auch nicht so simpel, als dass wir behaupten würden, glaub das und dann wird es automatisch einfacher. So simpel ist der Glaube nicht, schon weil die Welt auch nicht so simpel ist. Die Welt ist ziemlich komplex und kompliziert und deswegen ist Glaube auch ganz schön vielschichtig. Und deswegen haben wir ja auch diese Idee, mal so 4 Abende und noch ein weiterer Vormittag hintereinander was zum Thema Glaube zu präsentieren. Also wir leben ja in einer Zeit, in der man ständig hier mal so einen Informationsschnipsel bekommt und dann da. Und wir haben mal gedacht, wir leisten uns das mal, kompakt über dieses Thema zu informieren, an 4 Abenden und einem Vormittag hintereinander, weil man da mal das Ganze von mehreren Seiten anschauen kann. Und deswegen, wenn Sie es irgendwie möglich machen könnt, dann kommt die nächsten Abende wieder. Denn diese Ansprachen, ich kenne sie, ich habe sie ja mir ausgedacht, ja, die Ansprachen, die sind so konzipiert, dass sie für sich verständlich sind, dass sie zusätzlich aber auch so ein bisschen aufeinander aufbauen, dass man an jedem Abend noch so eine Facette mehr vom Glauben und vom Leben kennenlernt. Und so kann man so ein Gesamtbild bekommen, mal an 4, 5 Tagen. Und ich weiß, ihr habt alle viele andere Ideen, wie man so seine Tage gestalten kann. Aber wenn ihr es irgendwie möglich machen könnt, kommt wieder und bringt am besten noch weitere mitgenommene Menschen mit. Also, die Welt ist nicht so simpel und deswegen ist Glaube auch nicht simpel, aber ich denke schon, dass Glaube hilft. Und dennoch will ich gleich zu Beginn zugeben, dass man den Stress, den man so im Leben verspürt, nicht einfach so abstellen kann. Das liegt daran, dass wir in einer Zeit leben, in der das Leben immer schneller geht, das Arbeitsleben geht immer schneller, die äußeren Bedingungen für die Stressvermeidung sind eher schwieriger geworden. Und deswegen kann ich manche Entspannungsratgeber, die ich so lese oder irgendwo schaue, nur schwer ertragen, wenn mir da gesagt wird, naja, du musst halt einfach deine innere Mitte finden und zur Ruhe kommen. Dann wird das schon mit dem Stress. Also entschuldige mal, manchen Stress suchen wir uns doch nicht aus, ja? Ich stelle mir ein junges Ehepaar vor mit einem Säugling, ein paar Wochen alt. Plötzlich kriegt der Säugling Hochfieber, läuft an 40 Grad, 40, 5 Und der Papa oder die Mama hat dieses rote, schreiende Wesen im Arm und trägt es die ganze Nacht auf und ab. Einmal vom Bett zum Fenster und zurück. 200 Meter hin, 200 Meter zurück. Die ganze Nacht. Die ganze Nacht. Und das Baby schreit und schreit und die beiden machen sich Sorgen, bis irgendwann dieses glühende Wesen weniger glüht und endlich, endlich einschläft. Kein Mutter, kein Vater würde auf die Idee kommen, zu dem Baby zu sagen, weißt du, Baby, ich habe meine innere Mitte gefunden. Schrei du mal. Oder ich stelle mir einen Unternehmer vor, der einen Kunden hat, der irgendwas geregelt haben möchte, irgendwas repariert oder bewerkstelligt haben möchte. Leider ist das entscheidende Bauteil, das man braucht, irgendwo in einem Güterzug. Und leider steht der Güterzug irgendwo auf einem Gleis und steht still, weil Klaus Wieselski sein Ego polieren möchte. Und der Kunde regt sich auf. Sie haben mir das doch zugesagt, morgen muss das fertig sein. Kein Unternehmer würde zu diesem Kunden sagen, wissen Sie was, ich bin total entspannt. Sollten Sie auch mal ausprobieren. Dann geht man mit den Unwägbarkeiten des Lebens gleich ganz anders um. Also, manchen Stress suchen wir uns nicht aus. Ich glaube allerdings, das erklärt nicht allen Stress, den wir im Leben haben. Mancher Stress reicht tiefer. So kommt es mir jedenfalls manchmal vor. Bei Stress, den andere Menschen haben, vielleicht auch manchmal bei Stress, den man selber hat. Mancher Stress reicht tiefer. Da ist man irgendwie auf die Idee gekommen, wenn ich das jetzt nicht schaffe, wenn ich diese Aufgabe nicht bewältige, wenn ich das nicht hinbekomme, wer bin ich denn dann noch? Dann bin ich weniger wert als vorher. Und deswegen muss ich das unbedingt schaffen. Meine Behauptung ist also, Stress hat auch damit zu tun, für wen wir uns halten. Also welche Antwort wir geben auf die große Frage, wer bin ich eigentlich, was ist mein Wert? Jetzt holen wir mal tief Luft, nicht wahr? Ist ja wirklich eine große Frage. Ist auch nicht so, dass ich täglich diese Frage stelle. Wenn ich morgens im Badezimmer vor meinem Spiegelbild stehe, sage ich zu meinem Spiegelbild nicht, wer bist du? Was ist dein Wert? Sondern ich sage zu meinem Spiegelbild eher so Sätze wie, ich kenne dich nicht, ich wasche dich trotzdem. Ja. Ich finde allerdings so eine große Frage wie die Frage, wer bin ich eigentlich? Was macht meinen Wert aus? Ich finde, wir sollten sie stellen, gelegentlich mal stellen, denn wir antworten auf solche Fragen immer schon unausgesprochen. Wir geben auf diese Frage, wer bin ich, immer schon eine Antwort mit unserem Leben, durch die Art und Weise, wie wir leben. Und diese Antwort, die wir geben, die wirkt oft angestrengt. Die Antwort scheint mir doch sehr häufig zu sein, die wir Menschen geben. Die Antwort scheint mir zu sein, ich bin, was ich tue. Das bin ich. Oder ich bin, was andere in mir sehen. Das bin ich. Und das Problem daran ist, dass das, was andere in mir sehen, oft abhängig gemacht wird von irgendwelchen Bedingungen, die die anderen an mich stellen, auch wenn sie das vielleicht gar nicht bewusst wollen. Aber das machen sie mehr oder weniger automatisch. Ich nenne das manchmal das Wenn-Dann-Prinzip. Das Wenn-Dann-Prinzip funktioniert so. Wenn du nett bist, dann bin ich nett zu dir. Wenn du attraktiv bist, dann wollen die Menschen mit dir zu tun haben. Wenn du dich gut ausdrücken kannst, dann hören dir die Leute zu. Wenn du die richtigen beruflichen Schritte machst, dann wirst du es weit bringen. Wenn du dein Zimmer aufräumst, sind Mama und Papa zufrieden. Wenn du nett zu deiner Schwester bist. Wenn, dann. Aber wer, wenn nicht? Wer, wenn du nicht so attraktiv aussiehst, nicht die richtigen Leute kennst, eine merkwürdige Lebensgeschichte hast, dann wird es schwierig. Das ist das Wenn-Dann-Prinzip. Nun möchte ich richtig verstanden werden. Ich habe ja eingangs gesagt, ich bin auch Hochschullehrer. Das heißt, ich habe Noten zu vergeben für Prüfungen oder Seminararbeiten. Ich habe auch nichts gegen Noten. Solange allen Beteiligten klar ist, mit einer Note wird eine Leistung gemessen, vielleicht der Fleiß oder vielleicht auch die Begabung, aber natürlich nichts über die Person ausgesagt. Das sage ich auch manchmal ganz ausdrücklich, wenn ich meine nicht so gute Note vergeben muss. Sage ich das ausdrücklich, das sagt nichts über dich als Person. Und du kannst es wahrscheinlich auch besser. Ich habe nichts gegen Noten, ich habe auch nichts gegen Erziehung. Ich habe ja 3 Kinder und natürlich sage ich denen, manche Sachen sind besser als andere. Ja? Die Wahrheit sagen ist besser als die Unwahrheit sagen. Friedlich Konflikte lösen ist besser als hauen und so. Das sage ich schon alles sehr deutlich. Ja? Und ich habe erst recht nichts dagegen, dass man Erfolgserlebnisse feiert. Also sich freut darüber, dass man etwas geschafft hat. Also meine Kinder sind ja jetzt schon ein bisschen größer, deswegen bin ich auf sicherem Terrain, wenn ich sage, dass ich bei allen dreien unserer Kinder mit dabei war, als sie damals das Seepferdchen gemacht haben. Im Schwimmkurs, schon lange her, haben seitdem viele andere Abzeichen gemacht. Aber bei einem unserer Kinder, ich sage jetzt nicht, welches es war, weiß ich das aber noch ganz besonders gut. Dieses Kind ist, nachdem es das Seepferdchen, ne, eine Bahn schwimmen, einen Ring aus dem Becken holen, ein bisschen tauchen und so, für so ein kleines Kind eine Riesenleistung. Als es das geschafft hatte, ist es am Beckenrand auf und ab getanzt und hat gesagt, das ist der tollste Schwimmkurs aller Zeiten, ich bin so glücklich, ich bin so glücklich. Also nichts gegen Erfolgserlebnisse. Ich glaube schon, dass das auch zu uns gehört, dass wir sagen, okay, ich kann was. Und ich erlebe mich selbst, wenn ich etwas tue. Das ist alles völlig in Ordnung. Das Problem ist nur, wenn uns das nur noch bestimmt. Das, was wir tun oder das, was andere in uns sehen. Und wenn wir nicht so viel tun, nicht so viel zu Wege bringen oder wenn andere weniger in uns sehen, dann haben wir den Eindruck, wir werden auch weniger. Ich habe vor etlichen Jahren mal ein Interview gelesen mit der Fußballergeneration, die 1990 Fußballweltmeister wurde. Seitdem ist Deutschland noch ein weiteres Mal Fußballweltmeister geworden. Fühlt sich trotzdem alles total lange her. Ja? Also der Fußball, den Deutschland heute spielt, ist so ähnlich wie der, den ich in meiner Jugend schon gesehen habe. Also hat sich leider nicht so viel geändert. Aber ich habe das Interview gelesen mit dieser Fußballergeneration, die 1990 Weltmeister wurde. Und da wurde einer von diesen Leuten geschildert, ich sage jetzt nicht, welcher das war, ist auch nicht so wichtig, der auch ein wirklich guter Spieler war und seitdem auch einiges gemacht hat. Aber es wurde geschildert, dass er über diese Zeit so redet, als ob das das Entscheidende wäre in seinem Leben. Und noch 20, 30 Jahre später hat er immer noch und immer wieder davon geredet. Das bin ich doch. Ich war doch damals dabei. Das ist doch, das bin ich. Und bei allem Respekt vor dieser sportlichen Leistung, damals im Fußball-Weltmeisterteam gewesen zu sein, fand ich das auch so ein bisschen traurig. Wenn das das einzige Lebensthema ist, ich bin der, der damals dabei war. Das kann doch nicht alles sein. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass dennoch einige, die hier sitzen, insgeheim denken, okay, gut, das kann sein, dass das nicht reicht, sich an irgendwelchen Leistungen festzumachen, seinen Wert davon abhängig zu machen. Aber wenn ich irgendwann genug tue, wenn es irgendwann genug ist, wenn ich noch mehr leiste, dann komme ich irgendwann innerlich zur Ruhe. Und man muss kein besonderer Leistungsträger sein, um sich klarzumachen, dass das nicht funktioniert. Ich habe mal von einem Schriftsteller gehört, der unter Pseudonym Thriller veröffentlicht hat und damit sehr erfolgreich war, sehr viel Geld verdient hat, international. Der wurde gegen Ende seines Lebens gefragt, gibt es etwas, was Sie heute wissen, von dem Sie sich gewünscht hätten, dass man es Ihnen gesagt hätte, als Sie noch ein junger Mann waren? Was wissen Sie heute, von dem Sie sich gewünscht hätten, dass man es Ihnen gesagt hätte, als Sie noch ein junger Mann waren? Und dieser Schriftsteller sagte, ich wünschte, mir hätte irgendjemand gesagt, dass wenn man ganz nach oben kommt, dass da nichts ist. Okay, sagen einige Menschen an dieser Stelle möglicherweise, okay, das funktioniert also nicht, meinen Wert von meiner Leistung abhängig zu machen oder von dem, was andere in mir sehen. Also bestimme ich eben allein, wer ich bin. Ich sag mir das, ich muss gar nichts leisten und auch andere interessieren mich gar nicht, ob die mich jetzt gut finden oder nicht. Natürlich muss ich in dieser Gesellschaft irgendwas tun, um mitzumachen. Ich muss natürlich Geld verdienen und ich muss auch an meinen Beziehungen arbeiten. Aber ich werde versuchen, für meinen Selbstwert die Leistung an ihren Platz zu verweisen. Also wer ich bin, was ich wert bin, das sagt mir nicht das, was ich tue. Das sage ich mir selbst. Ich weiß doch, was ich wert bin. Nun habe ich persönlich Respekt davor, wenn Menschen auf so eine erfrischende Weise innerlich unabhängig sind und sich um die Meinung anderer Leute nicht so fürchterlich viel scheren. Das kann manchmal auch erfrischend sein. Da ist ein festlicher Empfang, ganz viele Menschen in feinsten Kleidern, die Frauen im langen Abendkleid, die Männer im Smoking, irgendein feiner Anlass. Unter diesen fein gekleideten Leuten ist ein Mann, kräftig, ein bisschen untersetzt, schütteres Haupthaar, braun gebrannt. Der trägt einen knallroten Pullover. Der Mann heißt Pablo Picasso. Und er trägt diesen knallroten Pullover mit einer solchen Selbstverständlichkeit, dass alle anderen im Raum sich schlecht angezogen fühlen. Nun finde ich persönlich Pablo Picasso nicht nur sympathisch, der hat auch ein paar unangenehme Dinge gesagt und getan, aber das finde ich schon cool, muss ich sagen. So eine innere Unabhängigkeit zu haben. Also ich habe Respekt davor, wenn Menschen so sind. Ich glaube aber trotzdem, dass das nicht so leicht ist, einfach zu sagen, ich alleine sage mir, wer ich bin und was ich wert bin und niemand sonst sagt mir das. Ich glaube, das ist nicht so leicht aus mindestens zwei Gründen. Erstens, wir sind auf Beziehungen angelegt. Und das heißt, die Beziehungen, die wir mit anderen Menschen haben, seit unserer Geburt, die prägen uns. Und die prägen auch, wie wir uns selber sehen und was wir für unseren Wert halten. Jeder von uns hat eine Geschichte mit anderen Menschen. Und deswegen finde ich immer Sätze so ein bisschen lustig, wie man sie manchmal in alten Schwarz-Weiß-Filmen hören kann. Die Art von alten Schwarz-Weiß-Filmen, die im ZDF am zweiten Weihnachtsfeiertag um 16.30 Uhr übertragen werden. Können Sie mal nachgucken. ZDF, zweiter Weihnachtsfeiertag, 16.30 Uhr, alte Schwarz-Weiß-Filme. Da fallen Sätze wie der folgende. Nimm dich in Acht vor dieser Frau. Diese Frau ist eine Frau mit einer Vergangenheit. Dann denke ich immer, ja, das will ich hoffen, ja, dass sie eine Vergangenheit hat. Ja, also jeder Mensch hat eine Vergangenheit, auch wenn sie vielleicht nur ganz kurz ist. Die Vergangenheit, die wir haben, die Beziehungen, die Begegnungen, die wir mit anderen Menschen hatten oder haben, die prägen uns. Und deswegen können wir uns nicht einfach so frei machen davon, wie andere uns sehen. Und wenn man dann ständig erlebt, nur wenn du dieses oder jenes tust oder kannst oder bist, dann wollen wir dich. Dann kann das kratzen am eigenen Wertgefühl. Was, wenn es auch anders ginge und man ein Gefühl für seinen Wert auch anders bekommen könnte und dadurch auch irgendwie der Stress sich ändern würde? Und ich meine jetzt nicht, lass uns alle aussteigen aus diesem Hamsterrad. Und das wissen Sie wahrscheinlich, ne? Wenn man aus dem Hamsterrad aussteigt, ist man immer noch ein Hamster. Ja, das meine ich nicht. Ja. Ich meine nicht, lass uns aussteigen aus dem Hamsterrad und lass uns alle umziehen nach Südamerika. Ja, nichts gegen Südamerika, aber soweit ich weiß, ist es da echt heiß. Und das Problem ist, wir nehmen uns mit, wenn wir woanders hingehen. Wir sind ja immer noch die gleichen wie vorher. Das meine ich also nicht, sondern ich meine, wie wäre es, wenn das ginge? Wir bleiben im Alltag, wir bleiben in diesem Alltag, wir machen uns nur bewusst, wer ich bin, was ich wert bin. Das muss ich nicht beweisen, sondern das wird mir zugesprochen. Nicht von Menschen. Und Menschen können uns viel geben, aber Menschen können nicht Gott sein. Das sage ich als jemand, der sehr gerne mit Menschen zusammen ist. Ich bin zum Beispiel mit voller Absicht und gerne verheiratet. Und ich bin sehr gerne Freund von guten Freunden. Und ich bin sehr gerne Vater meiner Kinder. Aber so viel mir meine Ehefrau bedeutet oder meine guten Freunde mir bedeuten oder meine Kinder, meine Familie mir bedeuten, keiner von diesen Menschen kann für mich Gott sein. Und wenn ich einen von diesen Menschen zu Gott mache, dann werde ich diesen Menschen heillos überlasten. Und er wird unter der Last meiner Erwartung zusammenbrechen. Menschen können mir viel geben, aber Menschen können nicht Gott sein. Deswegen kann nur Gott mir zusprechen, was ich wert bin. Nur wenn Gott mir sagt, wer ich bin und was ich wert bin, dann ist Ruhe. Das hat vor gut 1600 Jahren schon der Philosoph und Theologe Augustin gesagt. In einem ganz berühmten Gebet hat er gesagt, Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Gott, du hast uns zu dir hingeschaffen und unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir. Was ist das für ein Gott? Was meinen wir hier in dieser Gemeinde? Was meinen wir beim Hoffnungsfest mit G-O-T-T? Mit Gott meine ich, dass der die ganze Wirklichkeit sich ausgedacht hat, der alles gemacht hat, dass er beschlossen hat, einer von uns zu werden, Mensch zu werden in der Person Jesus. Deswegen reden wir Christen immer von Jesus, nicht weil wir Jesus-Fans wären, das vielleicht auch, aber das wäre für sich jetzt noch nicht so fürchterlich aufregend, sondern weil wir glauben, dass sich in Jesus zeigt, wer und wie Gott ist. In Jesus zeigt Gott seinen Charakter, sein Herz. Und deswegen ist jedes Detail von dem, was Jesus sagt und was Jesus tut, auch so wichtig. Und jetzt erwarte ich gar nicht, dass Sie das einfach glauben, nur weil ich davon erzähle. Ich bitte Sie nur mal zu überlegen, was wäre denn, wenn das stimmte? Jedes Detail von Jesus sagt etwas über Gott. Was wäre denn das für ein Gott? Dann ist das ein Gott, der Menschen Wert zuspricht, jedem Menschen. Da steht ein Mann am Straßenrand und man kann seinen Mut nur bewundern, weil er sich normalerweise nicht an die Öffentlichkeit traut. Bei vielen Menschen ist das ja so, dass sie irgendwas an sich haben, was sie anderen nicht so gerne zeigen wollen, irgendein äußerer Makel, den sie verstecken unter Kleidung oder Kosmetik. Oder auch irgendwas, was sie gesagt haben oder getan haben, von dem sie denken, oh, das darf auf keinen Fall irgendjemand wissen. Bei diesen Menschen ist es gar nicht so geheimnisvoll. Er ist nämlich von Kopf bis Fuß übersät mit Geschwüren. Die sehen unangenehm aus, die riechen auch nicht gut. Und das Ganze ist in seiner Zeit nicht nur ein medizinisches Problem, sondern auch ein kultisches, ein religiöses Problem. Ein solcher Mensch galt als unrein. Das heißt, er musste, wenn er in der Öffentlichkeit unterwegs war, vor sich selber warnen. Geht weg von mir, ich bin unrein. Das müssen wir uns mal vorstellen. Wir wären, wenn wir durch die Innenstadt von Würzburg gehen, dazu gezwungen, laut vor uns zu warnen. Bleib bloß weg von mir, ich habe folgendes Problem. Da steht dieser Mann am Wegesrand und man kann seinen Mut nur bewundern, weil er sich normalerweise nicht in die Öffentlichkeit traut. Er traut sich schon gar nicht in die Nähe von religiösen Leuten. Und diese Gruppe von Menschen, die da auf ihn zukommt, das sind religiöse Leute. Das kann er hören an ihren Gesprächsthemen. Gerade die religiösen Leute, die so von Gott reden, die wollen ihn meistens besonders gar nicht haben und sagen, geh du weg, du bist unrein, wir wollen dich nicht. Wir wollen nicht beschmutzt werden. Aber der Mann steht da, nimmt seinen ganzen Mut zusammen und spricht den Mann in der Mitte von dieser Gruppe an, die da ihm entgegenkommt und sagt zu ihm, Jesus, wenn du willst, dann kannst du mich reinmachen. Und er schaut in das Gesicht von Jesus und er sieht in diesem Gesicht keine Spur von Ablehnung, sondern nur ein großes Willkommen. Und Jesus streckt die Hand aus, berührt diesen Mann vielleicht an der Schulter. Das heißt, er berührt diesen Menschen genau dort, wo der sich für vollständig unmöglich hält. Wenn Gott so ist wie Jesus, weil Gott so ist wie Jesus, begegnet er uns, berührt er uns genau an den Orten, wo wir denken, wir sind völlig unmöglich. Das kann keiner mehr aushalten. Das darf keiner wissen. Genau an den Orten trifft uns Gott und sagt, ich weiß, es ist gut. Du bist und du bleibst dennoch wertvoll. Du hast für mich Wert. Und genau diese Berührung macht diesen aussätzigen Mann gesund. Merkt ihr, was passiert, wenn man mit diesem Gott ins Gespräch kommt? Dann ist es nicht mehr irgendwer, der über mich zu bestimmen hätte, sondern es ist Jesus, der sagt, wer ich bin. Und er sagt zu mir nicht, du bist aussätzig oder du bist karrieresüchtig oder ein tüchtiger Mitarbeiter würde oder eine gute Mutter würde, sondern Jesus sagt, du bist mein Freund, du bist mein Kind. Das macht dich aus. Nichts und niemand, nicht mal du selbst, kann etwas daran ändern. Das ändert nichts an den Herausforderungen, in denen wir stehen. Die sind immer noch da. Wir müssen immer noch arbeiten, wir müssen immer noch unsere Beziehungen leben, wir müssen immer noch den Alltag bändigen, den Alltag meistern. Aber es kann etwas daran ändern, wie wir den Herausforderungen begegnen. Und das will ich gerne mal an einem Thema deutlich machen, das mir gelegentlich begegnet, als Lehrer und als Dozent, nämlich an dem Phänomen Prüfungsangst. Und ich glaube, auch wenn man nicht mehr in der Schule oder an der Hochschule ist, kennt man sowas Ähnliches auch. Prüfungsangst, ne, begegnet einem manchmal bei Leuten, die in einer Prüfungssituation stehen. Das kann eine schulische oder hochschulische Prüfung sein. Das kann aber auch irgendeine berufliche Herausforderung sein, eine wichtige Präsentation, irgendeine Herausforderung. Und nun ist es prinzipiell erstmal okay, in so einer Situation nervös zu sein. Das ist auch gesund, ehrlich gesagt. Also manchen Studierenden würde ich so ein kleines bisschen mehr gesunde Nervosität wünschen. Ja? Denn die führt dazu, dass man ans Lernen kommt, weil sich Prüfungen nun mal nicht von selbst schreiben. Und es nützt dann auch nichts, mitten in der Prüfung zu beten, Gott, gib mir jetzt die entscheidende Einsicht. Ich meine, das kann man zwar machen, aber es ist schon auch sinnvoll, zusätzlich vorher ein kleines bisschen zu lernen. Oder nach der Erdkundeprüfung zu beten, Gott, bitte mach doch, dass Istanbul die Hauptstadt der Türkei ist. Dann ist es zu spät. Ja? Das hätte man vorher wissen müssen. Ja, also nichts gegen gesunde Nervosität vor beruflichen oder ausbildungsmäßigen Herausforderungen. Hin und wieder allerdings begegnet einem im Gespräch mit Menschen eine andere Form von Angst vor solchen Herausforderungen, die reicht tiefer. Die hat etwas Existenzielles, das heißt, das ganze Sein, die ganze Existenz dieses Menschen scheint da auf dem Spiel zu sehen. Dieser Mensch ist irgendwie auf die Idee gekommen, wenn ich das jetzt nicht schaffe, wer bin ich denn da noch? Dann bin ich nichts mehr wert. Und deswegen muss ich das unbedingt schaffen. Auf Teufel komm raus. Und man muss kein Psychologe sein, um sich klarzumachen, dass wenn man mit einem solchen Druck in eine solche Situation hineingeht, dass man dann wahrscheinlich keine guten Leistungen erbringen wird. Wenn man dagegen denkt, na gut, natürlich will ich das schaffen. Natürlich will ich das hinbekommen und es wäre unangenehm, wenn ich es nicht schaffe, dann kriege ich vielleicht Schwierigkeiten, ich kriege vielleicht Ärger mit meinem Chef, ne, im Beruf oder ich kriege unzufriedene Rückmeldungen der Menschen, die meine Ausbildung finanzieren, weil sie jetzt länger dauert. Natürlich ist das unangenehm, klar, aber mein Wert steht doch nicht auf dem Spiel. Mein Wert steht fest. Das ist das Fundament, auf dem ich stehe, weil Gott in mir zuspricht. Wenn ich das weiß, kann ich in einer solchen Situation ein bisschen anders hineingehen. Sie ist immer noch anstrengend, vielleicht auch beunruhigend, aber mein Wert steht nicht auf dem Spiel. Wollen Sie das? Wollt ihr das? Diesen Wert für euer Leben, diese Grundlage. Dann laden wir dazu ein, sich auf diese Grundlage zu stellen, festzumachen, dass wir mit diesem Gott leben. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht auch erneut. Zu Gott zu sagen, ja, bisher habe ich eigentlich ohne dich gelebt oder ich habe dich irgendwie vergessen. Ich will jetzt wieder oder neu mit dir leben. Und ich will meinen Wert von dir zugesprochen haben. Das soll ab jetzt die Grundlage sein, auf der ich stehe. Manchmal ist es hilfreich, wenn man sowas neu festmachen will, das für sich selber zu besiegeln. Und genau dazu laden wir im Grunde an jedem Abend ein. Und zwar auf folgende ganz schlichte Art und Weise. Ich spreche jetzt gleich ein Gebet. Es wird nachher auch eingeblendet. Ich lese es vor und dann spreche ich es auch. Und wer möchte, kann in Gedanken mitsprechen, also in der Stille. Das ist dann eine Sache zwischen dir und Gott. Niemand sonst bekommt etwas mit. Einfach in Gedanken mit mir mitsprechen. Überlegt euch mal, ob ihr euch dieses Gebet zu eigen machen könnt. Und wenn ihr könnt, dann sprecht es in Gedanken mit. Und dann geht der Abend zu Ende. Dann gibt es hier noch ein paar Ansagen. Und dann kann man hier noch beisammen sein. Und dann wäre meine Empfehlung, wenn ihr dieses Gebet für euch bewusst mitgesprochen habt, wenn ihr mögt, wäre meine Empfehlung, dass ihr das Gespräch sucht. Vielleicht mit jemandem, der hier dafür gekennzeichnet ist, also mit diesen Namensetiketten ansprechbar dafür ist. Einfach nur, um mit demjenigen zu reden und vielleicht sich von dem nochmal Gottes Segen zusprechen zu lassen. Also Gottes Nähe und Begleitung zusprechen zu lassen. Das würde ich empfehlen. Wenn ihr jetzt mitbetet, wenn ihr ein solches Gebet gleich mitsprecht, in Gedanken mitsprecht, und wenn ihr das so meint, dann hört das Gott und dann gilt das auch. Und dann wird dennoch nicht alles sofort einfach. Wahrscheinlich nicht, weil das Leben komplex bleibt. Aber wer so mit Gott redet und wer meint, was er sagt, der ist dann tatsächlich bei Gott, bei dem Gott, der uns unseren Wert zuspricht. Und nichts und niemand kann etwas daran ändern. Ich lese das Gebet erstmal vor und dann lade ich es ein, in Gedanken mitzusprechen. Das Gebet lautet folgendermaßen: Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen. Das ist das Gebet. Dazu laden wir ein, heute und die nächsten Abende. Wer möchte, mag gerne in Gedanken mitbeten. Ich bete. Jesus, danke, dass du mich liebst. Ich öffne dir mein Leben. Ich bekenne dir meine Schuld und bitte dich um Vergebung. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und all meine Schuld getragen hast. Ich erkenne dich als Herrn meines Lebens an. Von heute an will ich dir nachfolgen mit allem, was ich bin und habe. Danke, dass ich jetzt ganz zu dir gehöre. Mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Amen. Gott segne euch. Amen.